Die Presse.
Hallo und willkommen. Seit einigen Monaten hat die Presse einen neuen Podcast. Er heißt Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Jeden zweiten Mittwoch spricht da mein Kollege Eduard Steiner, Redakteur im Wirtschaftsressort, der selbst jahrelang in Russland gelebt hat, mit Wassily Astrow, dem russischstämmigen Wirtschaftsexperten des Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Ja, die beiden reden, wie der Name schon sagt, natürlich über Russland, aber vor allem über die dortige Wirtschaft und wie sie sich seit Kriegsbeginn verändert hat. Sie sprechen über Gold und Gas und das Zusammen- oder Gegenspiel mit China und den USA. Hier und jetzt hören Sie Folge 21 als Kostprobe. Da ist diesmal der Innsbrucker Politologe und Geopolitik-Experte Gerhard Mangott zu Gast. Er ist nach einer längeren gesundheitsbedingten Pause nun wieder zurück als Kommentator. Es geht um den kurzen Krieg zwischen Israel bzw. den USA und Iran und um die Frage, welche Rolle Russland dabei gespielt hat. Auch welche wirtschaftlichen Aktivitäten Moskau und die Oligarchen in der Region verfolgen und welche Folgen das für Europa hat. All das hören Sie in den folgenden 42 Minuten und wenn Sie mehr davon hören wollen, suchen Sie den Podcast Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen doch bitte auf diepresse.com/podcast oder im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Viel Vergnügen!
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 21. Putins bitterer Rückzug. War es das für Russland im Nahen Osten? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 21. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir sind heute allerdings wieder nicht zu zweit, sondern haben einen Spezialgast eingeladen und ich möchte sagen, einen ganz besonderen Spezialgast, nämlich Herrn Professor Gerhard Mangott. Herr Mangott ist Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, insbesondere aber ist er einer der führenden westlichen Experten zu russischer Innen- und Außenpolitik und ganz allgemein zu internationaler Politik, auch zur Sicherheitsforschung und Rüstungskontrolle. Herr Mangott ist uns heute aus Innsbruck zugeschaltet. Herzlich willkommen in unserer Runde. Danke fürs Dabeisein. Und da auch Sie Russisch sprechen, dobry den.
Dobry den, dobry utro.
Wir könnten Herrn Mangott zu vielen Themen in und um unseren Russland-Podcast einladen, zu russischen Themen. Als heutiges aber haben wir uns widmen wir uns der Frage, ob Russland, das einst doch starken Einfluss im Nahen Osten hatte, nun so gut wie alles dort verloren hat und nur noch zusehen kann, was die USA und China dort machen. Wir nehmen den Podcast am Mittwoch, den 2. Juli 2025 auf. Der Kurzkrieg zwischen Israel bzw. den USA und dem Iran ist vorbei. Aber er hatte es in sich. Erstens haben die USA das Völkerrecht verletzt. Zweitens hatte sonst niemand was mitzureden. Drittens ging der Ölpreis kurz in die Höhe und machte der Welt Angst, dass die Konjunktur wieder abgewürgt wird. Gleichzeitig war das für Russland ein paar Tage lang ein Glücksfall, weil sie ohnehin einen höheren Ölpreis bräuchten. Und wie gesagt, wie durch ein Wunder fast, in ganz wenigen Tagen war das vorbei. Gleich einmal zu Ihnen, Herr Mangott, mit der Frage. Russland ist ja mit dem Iran gut verbündet und hat von dort sogar Kampfdrohnen für den Ukraine-Krieg bezogen. Warum blieb der Protest gegen den US-Angriff auf den Iran seitens Russlands so zurückhaltend? Oder ist man insgeheim froh, weil man ja auch nicht will, dass der Iran zu Atomwaffen kommt?
Letzteres ist sicher richtig. Die Russische Föderation hat kein Interesse an einer nuklearen Bewaffnung des Iran. Rhetorisch hat man den Angriff Israels bzw. der USA scharf verurteilt, aber es gibt eben kein Beistandsabkommen zwischen Russland und dem Iran, ein militärisches Beistandsabkommen. Insofern blieb die Unterstützung auf der rhetorischen Ebene gefangen. Warum sie nicht ganz so scharf war, wie sie hätte sein können, hängt damit zusammen, dass Russland derzeit bemüht ist, die Beziehungen zu den USA zu normalisieren, gleichsam unabhängig von der weiteren Entwicklung im Ukraine-Krieg. Und dieses grundlegende Interesse an einer Normalisierung der Beziehungen mit den USA hat dann in Moskau auch für Zurückhaltung gesorgt.
Sie haben schon erwähnt, es gibt keine Beistandspflicht zwischen Russland und dem Iran. Es gibt aber ein Kooperationsabkommen, das Anfang 2025 abgeschlossen wurde. Aber es stellt sich ja insgesamt auch eine Frage, ist Russland durch den Ukraine-Krieg so sehr militärisch und auch außenpolitisch abgelenkt, beziehungsweise sind die Kräfte dort so sehr gebunden, dass man derzeit ohnehin keine Kraft hätte, im Nahen Osten mitzumischen?
Da haben Sie völlig recht. Russland ist militärisch nicht in der Lage, einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen. Es ist so, dass der Iran dringend Luftabwehrsysteme gebraucht hätte, um sich gegen den Angriff Israels zu schützen. Aber Russland hat selbst hohen Bedarf an Luftabwehrsystemen aufgrund der massiven ukrainischen Drohnenangriffe auf militärische und zivile Ziele in Russland. Und deswegen war in diesem Bereich vor allem nichts zu holen. Kampfflugzeuge hätte der Iran gerne aus Russland bezogen, aber da hat Russland sich geziert, beziehungsweise war es auch ein Grund der Mangel an solchen Jagdflugzeugen und Kampfflugzeugen, die Russland eben im Ukraine-Krieg einsetzt. Also das war sicherlich ein wesentlicher Grund, diese Ablenkung durch die Ukraine, die Gebundenheit der russischen Armee in der Ukraine, warum die militärische Unterstützung nicht so groß ausgefallen ist. Umgekehrt haben gerade iranische Drohnen für Russland eine sehr große Rolle gespielt in diesem Krieg gegen die Ukraine. Der Nachschub solcher Drohnen nach Russland könnte leiden, aber man muss dazu sagen, Russland hat seit einiger Zeit schon eine Lizenzproduktion dieser Shahid-Drohnen in Russland selbst aufgenommen, unter dem Namen Geran 2. Als man ist man umgekehrt gesehen von Iran jetzt nicht so abhängig, dass man ein großes Risiko eingegangen hätte sollen. Und deswegen, wie gesagt, auch vorhin die Verurteilung zwar, aber dann doch diplomatische Zurückhaltung.
Jetzt ist ja interessant, dass Russland nicht nur zum Iran gute Beziehungen hat, sondern sehr wohl auch zu Israel, wo ja mehr als 1 Million russischer Juden leben. Grundsätzlich käme Russland ja als Vermittler in Frage und hat sich ja auch kurz so ins Spiel gebracht. Allerdings war es nicht mehr vonnöten dafür. Und wir haben auch gesehen, Anfang 2023 war es interessanterweise nicht Russland, sondern China, das eine Wiederannäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien ausgehandelt hat. Jetzt stellt sich schon die Frage, nimmt man hier Russland als Vermittler gar nicht mehr ernst oder ist das letzte Wort noch nicht gesprochen? Bleibt es als potenzieller Vermittler auch im Spiel?
Ich denke, in der Angelegenheit Iran, USA, Israel spielt Russland keine große Rolle, obwohl Putin das in einem Telefonat mit Trump angeboten hat. Nur Trump hat gesagt, er solle besser den russischen Krieg gegen die Ukraine vermitteln und moderieren und zu einem Ende bringen. Es ist nur so, Russland ist im Nahen Osten zunächst historisch gesehen mal kein Neuling und das Ziel der russischen Nahostpolitik war immer getragen von den Prinzipien des Pragmatismus und des Opportunismus. Und das hat Russland bislang ermöglicht, gewissermaßen mit allen Staaten im Gespräch zu bleiben. Und das war ein großer Vorteil Russlands, denn das haben andere externe Akteure in der Region nicht. Es ist allerdings in den letzten Jahren dazu gekommen, dass sich das Verhältnis zu Israel, das lange Zeit sehr, sehr gut war, etwas verschlechtert hat. Aber umgekehrt die Beziehungen Russlands zu Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ägypten, wenn man dahin ausgreift, sind deutlich besser geworden und derzeit sehr, sehr intensiv, zumal eben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate keine Sanktionen gegen Russland mitgetragen haben.
Ich will nicht ablenken, aber Sie selber erwähnt haben, den Ukraine-Krieg, wenn Trump sagt, er soll sich lieber um den Ukraine-Krieg kümmern, Putin. Jetzt herrscht ja viel Häme, dass Trump es nicht geschafft hat, in der Ukraine mit einem möglichen Waffenstillstand oder Friedensabkommen voranzukommen. Aber ehrlich gesagt, hätte es überhaupt schnell gehen können? Und kann man jetzt schon von einem Scheitern dort reden? Oder gibt es auch Fortschritte, die man einfach so auf der Oberfläche noch nicht sieht?
Nun, die Annahme, dass man den Krieg in der Ukraine rasch beenden könnte, war von Anfang an eine irrige Annahme und wahrscheinlich eher der Öffentlichkeitsarbeit der USA geschuldet oder der Trump-Administration geschuldet als einem realen Verständnis für die Möglichkeit, zu einer Waffenruhe oder gar zu einer Friedenslösung zu kommen. Trump hat einiges in Bewegung gebracht durch seine Aufforderung an beide Kriegsparteien, sich zusammenzusetzen, aber an faktischen Ergebnissen ist, außer Gefangenenaustausch von lebenden und toten Soldaten auf beiden Seiten, nicht viel passiert. Was man beobachten kann in den letzten Wochen ist das wachsende Desinteresse von Donald Trump am Krieg in der Ukraine. Und es ist daher auch nicht überraschend, dass mittlerweile bekannt wurde, dass Waffenlieferungen der USA an die Ukraine, die eigentlich schon versprochen waren, jetzt doch nicht zustande kommen, vor allem im Bereich der Luftabwehrsysteme und der Hochartillerie-Präzisionsgeschosse. Das ist etwas, was die Ukraine militärisch deutlich schwächt. Das ist etwas, was die Europäer auch nicht vollständig kompensieren können. Also kann man sagen, so viel Interesse an diesem Krieg in der Ukraine hat Trump einfach nicht mehr. Er hat dort nicht einen billigen, schnellen Sieg erzielt und an langwierigen Engagements ist er nicht interessiert.
Alles klar. Wir kehren zurück zum Persischen Golf und schauen uns auch die Ökonomie an. Gehen wir mal zum Iran, den wir vorher schon kurz besprochen haben. Herr Astrov, Herr Mangold hat erwähnt, die Drohnenlieferungen an Russland, die jetzt an Relevanz verloren haben, weil die Russen ja selber schon produzieren. Hier haben sie das Know-how übernommen offenbar. Beziehungsweise, was ist sonst hier noch erwähnenswert, wie die Russen mit dem Iran interagieren? Weil auf der politischen Ebene haben sie es im Laufe der Jahre auch vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in Syrien sehr demonstrativ mit dem Iran gearbeitet. Aber auf der wirtschaftlichen Ebene ist das hier relevant, beziehungsweise wie relevant ist auch die die Kooperation auf dem Atomenergiesektor im zivilen Bereich wohlgemerkt, wo die Iraner ja auf russische Technologie angewiesen sind?
Naja, da gibt es mehrere Schienen. Ja, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran hat sich intensiviert, seit Russland die Ukraine angegriffen hat. Ja, das hat natürlich, das ist völlig verständlich und das ist völlig logisch, warum es passiert ist, weil Russland ist in einer teilweise geopolitische Isolation geraten und Russland hat neue Verbündete gebraucht. Natürlich, der Iran war schon immer in gewisser Weise ein Verbündeter, aber jetzt in einer neuen Situation war die gegenseitige Abhängigkeit, würde ich meinen, zwischen Russland und dem Iran noch einmal um eine Spur größer geworden. Ja. Also welche Dimensionen hat diese wirtschaftliche Kooperation, sagen wir so, oder so wirtschaftliche Annäherung zwischen Russland und dem Iran? Sie haben schon angesprochen, ja, es gibt zum Beispiel diese Zusammenarbeit bei den zivilen Atomprojekten, ja, so Atom, es gibt so ein Atomkraftwerk in Bushehr, ja, das war so ein russisches Projekt. Die Drohnenlieferungen haben Sie schon angesprochen, ja, das ist ganz wichtig. Aber ganz insgesamt, es ist so, dass Russland natürlich auch am Know-how vom Iran interessiert war, wie man mit westlichen Sanktionen umgeht. Weil der Iran steht oder stand schon seit Jahrzehnten unter westlichen Sanktionen, sehr umfangreichen Sanktionen wohlgemerkt, ja. Also vom Umfang her kann man die Sanktionen gegen den Iran durchaus mit denjenigen gegen Russland vergleichen. Also da gibt es auch Exportverbote, Importverbote, auch die iranischen Währungsreserven bzw. der iranischen Zentralbank wurden schon vor langer Zeit eingefroren. Also da gibt es auch sehr viel, wovon Russland eigentlich lernen kann. Ja, weil für Russland ist das alles ein relativ neues Terrain, also eine relativ neue Situation. Erst seit dreieinhalb oder ein bisschen mehr als seit drei Jahren steht Russland unter Sanktionen wegen. Beim Iran ist es schon viel länger der Fall. Ja? Und da gibt es auch viele Bereiche, auch zum Beispiel bei der Beförderung bei den Ölexporten zum Beispiel. Also man redet über diese Schattenflotte, die russische Schattenflotte. Das ist ja nichts Neues. Der Iran hat genau dasselbe gemacht schon seit vielen Jahren. Ja. Aus dem gleichen Grund, um die westlichen Sanktionen zu umgehen. Dann gibt es noch natürlich die, also man darf nicht vergessen, es gibt diese BRICS-Schiene. Ja. Also ursprünglich stand BRICS natürlich für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Mittlerweile ist BRICS schon viel Also die Anzahl der BRICS-Mitglieder ist gestiegen. Also mittlerweile zählen dazu auch zum Beispiel Äthiopien, Ägypten, Vereinigten Arabischen Emirate und auch der Iran. Ja, das ist auch so, das ist, sagen wir, auch so ein Integrationsprojekt. Also Integrationsprojekt ist vielleicht ein bisschen das ist ein bisschen übertrieben. Aber das ist so auch eine gewisse, es gibt eine gewisse Koordination im Rahmen von BRICS, ja. Und auch zwischen Russland und dem Iran, auch innerhalb von dieser BRICS, in diesem BRICS-Rahmen. Und schließlich, was ich noch erwähnen möchte, dadurch, dass der Handel zwischen Russland und den westlichen Ländern so stark eingebrochen ist, war Russland auch zunehmend an alternativen Transitkorridoren, alternativen Transitrouten interessiert. Und zum Beispiel auch, es gab zum Beispiel ein Projekt über die Exporte vom russischen Gas über das iranische Territorium. Ja, es ist nicht viel passiert und ich habe starke Zweifel, dass es wirklich dazu kommt, aber zumindest die Idee war da und das zeigt auch, sagen wir so, aus der russischen Sicht die Bedeutung vom Iran, auch was die wirtschaftliche Dimension betrifft.
Ein Aspekt, der für Russland natürlich sehr relevant ist, sind die Bewegungen auf dem Ölsektor, nämlich beim Ölpreis. Und da war es ja so, dass der Angriff der USA auf den Iran den Preis für die russischen Sorten Urals und Espo durchaus um 10 bis 12 Dollar nach oben getrieben hat. Auch die internationalen Preise für Brent, klarerweise, die Russen hängen ja daran. Wenn das so geblieben wäre, so hoch geblieben wäre, hätte Russland plötzlich kein Budgetproblem mehr gehabt und hätte ein ausgeglichenes Budget gehabt. Hat es veranschlagt, dass sich das Budgetdefizit verdreifachen wird im Jahr 2025. Gut, hier hat es den Einfluss nicht, der Ölpreis ging wieder zurück, aber eine Frage, die weltweit immer im Raum steht, wenn sich was bewegt in Sachen Iran, ist ja, dass die Meeresstraße von Hormuz geschlossen werden könnte. Das kommt im Jahr ein paar Mal daher in den Medien bzw. in der Öffentlichkeit und die Märkte reagieren immer etwas nervös, dass es dazu kommen könnte. Das heißt, die Straße von Hormuz liegt da vor dem Iran und da müssen die Schiffe durch und es wird ungefähr ein Fünftel der globalen Ölexporte läuft da durch und sogar 30% des Flüssiggasexports, die hauptsächlich natürlich von Katar kommen. Jetzt frage ich mich schon, also die Frage an Sie jetzt, Herr Astorf, aber dann im Weiteren auch an Herrn Mangold, ist da nicht etwas Hysterie im Spiel? Seit Jahrzehnten wird von dieser Hormuzstraße gesprochen, aber der Iran hat sie, glaube ich, nur einmal in den 80er Jahren kurz versucht, da etwas zu schließen und hat das, glaube ich, sofort aufgegeben, weil er auf Widerstand gestoßen ist. Und das nächste ist ja, dass China fast 90% der iranischen Ölexporte kauft. Und ich glaube, China null Interesse hätte, dass der Iran hier sozusagen manipuliert an der Straße von Hormuz und den Ölpreis in die Höhe treibt. Also ist das übertrieben mit der Straße von Hormuz?
Naja, aus der iranischen Sicht, soweit ich verstehe, wäre das schon ein sehr riskanter Schritt natürlich. Ja? Damit würden sie zwar also die westlichen Länder treffen durch den Ölpreisanstieg, aber auch China, aber sie würden auch sich selber treffen, also sich selber sozusagen ins Knie schießen, weil dadurch würden sie auch einen bedeutenden Teil an ihren Exporten verlieren. Für Russland, wenn dieses Szenario zustande kommt, für Russland wäre das natürlich, sagen wir so, ein Vorteil, ja, weil durch den massiven Anstieg des Ölpreises würde Russland natürlich viel mehr verdienen. Ja? Und unter anderem könnte man vielleicht auch die Ölproduktion und die Ölexporte etwas expandieren, um die fehlenden iranischen Mengen zu kompensieren. Ja? Aber wie gesagt, also ich habe eher Zweifel, dass es wirklich dazu kommt.
Was meinen Sie, Herr Mangold? Ist das übertrieben, das Moment der Hormuzstraße und die potenzielle Schließung durch den Iran?
Durchaus. Es ist das, was Wassili Astorf gesagt hat, alles richtig. Natürlich, dass sich Iran selber schadet, dass er seinen Verbündeten schadet, wenn es das tun würde. Und militärisch wäre das auch relativ rasch aufzulösen durch die Flotte, die Kriegsmarine der Vereinigten Staaten.
Sie haben auch China erwähnt. Ich habe jetzt eine Analyse gerade gelesen von Herrn Sergei Vakulenko, der ist ehemaliger Ölmanager, russischer Ölmanager und jetzt Energieexperte bei Carnegie in Berlin. Und der schrieb in einer größeren Analyse Ende vergangenen Jahres zum russischen Spiel am Persischen Golf, dass China zu einem wichtigeren Partner der Golfstaaten werden könnte als die USA sogar. Vor dem Hintergrund auch der Hormuzstraße, würden Sie das teilen, diese Einschätzung?
Zunächst möchte ich noch anfügen, dass eine Sperre der Straße von Hormuz eine sehr viel intensivere Verwicklung der USA in diesen Krieg bedeutet hätte. Für Russland war es gewissermaßen völlig bizarr, auch ein Interesse, dass dieser Krieg sich ausweitet, dass er eskaliert. Warum? Weil die Aufmerksamkeit sich dann doch noch stärker von der Ukraine in den Nahen Osten verlagert, weil Waffen, die die USA in die Ukraine hätten liefern wollen, dann wohl in den Nahen Osten an Israel geliefert worden wäre. Also das war durchaus ein Grund in Moskau, warum man es nicht besonders eilig hatte, diesen Konflikt zu beenden.
Nicht nur Russland, meinte ich, sondern auch die USA. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Auch die USA, wie Herr Vakulenko meint.
Nein, das glaube ich nicht, denn die Sicherheitskooperation mit den USA ist für Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder für Saudi-Arabien oder Katar sehr, sehr wichtig. Da hat sich in den letzten Jahren noch einiges bewegt. Man steht zwischen den USA und Saudi-Arabien grundsätzlich vor einem Nuklearabkommen für die zivile Nutzung der Nuklearenergie. Aber der Gaza-Konflikt verhindert die Umsetzung dieses Abkommens derzeit, weil Saudi-Arabien die dafür notwendige Normalisierung der Beziehungen zu Israel nicht durchführen kann und will. Also die USA bleiben sicherheitsrelevanter Akteur. Sie sind Sicherheitsgarant, wiewohl das Misstrauen am Persischen Golf gegenüber der Zuverlässigkeit der USA in Krisen- und Kriegsfalle durchaus nicht besonders stark ist, aber in dieser Hinsicht bleibt man mit den USA in Verbindung. China hat da, was die Militärtechnologie betrifft, nicht sonderlich viel geliefert. Die Zusammenarbeit ist da relativ gering. Russland hat Waffen geliefert, vor allem an die Vereinigten Arabischen Emirate und an Saudi-Arabien, aber die blieben im Umfang doch etwas hinter dem zurück, was man sich in Moskau erwartet hatte. Also China wird die USA in der Region nicht ablösen, China wird auch Russland in der Region nicht verdrängen. China und Russland sind eben pragmatische, opportunistische Akteure, die ihre Politik jeweils an die Entwicklung der Lage anpassen können und anpassen werden. Das heißt, neben den USA als dominantem Akteur werden Russland und China sicherlich als Außenseiter, aber doch mit gewissem Einfluss in der Region bestehen bleiben.
Wenn ich das etwas weiterspinnen darf und wenn wir vielleicht kurz den Blick zurückwerfen, in der Sowjetzeit war ja Russland ein großer Player in der Region und da hat es ja einiges an Einfluss eingebüßt. Aber interessant war, Ende 2024, im Dezember 2024, ist ja Assad, der syrische Präsident, gefallen und die Russen haben ja die Jahre davor, also sagen wir von 2014 weg in etwa oder 2013, es durchaus zu beachtlichen Erfolgen gebracht in Syrien gemeinsam mit dem Iran, dass sie den Präsidenten sozusagen unterstützt und gehalten haben und plötzlich war er weg. Ist dieses Ereignis von Ende 2024, als Assad dann auch nach Russland geflohen ist, schon ein sehr symbolhafter Meilenstein, dass Russland hier viel verloren hat oder überschätzen wir das?
Nein, Russland hat tatsächlich sehr, sehr viel verloren. Syrien war sicherlich der Hauptakteur, mit dem man in der Region zusammengearbeitet hat und hat Russland auch einen erneuten Einfluss in der Region gebracht. Aber Russland war durch den Krieg gegen die Ukraine militärisch einfach nicht in der Lage, die Regierungsstreitkräfte von Assad zu unterstützen gegen die vorrückenden Rebellen. Und da musste Russland einfach zusehen, wie ein Alliierter wegbricht, wie seine Macht zusammenbricht und dass Russland nichts dagegen tun konnte. Der Punkt ist nur, Russland war auch mit dem Iran in Syrien in einer heftigen Wettbewerbsposition. Beide wollten der dominante Einflussakteur sein gegenüber Syrien. Aber Syrien ist nun verloren und für Russland von besonderem Interesse ist nicht, dass man die Geschäfte, die man abgeschlossen hat zwischen Russland und Syrien unter Assad, verlieren wird oder schon verloren hat, sondern Russlands Interesse ist vor allem ein militärisches an der Marinebasis Tartus und an der der Luftbasis, die Russland aufgebaut hat in Chmeimim. die Beziehungen, die Russland nach dem Sturzersatz zu al-Sharaa gewählt hatte, waren eigentlich von dieser Sorge um das Ende dieser militärischen Stützpunkte getragen. Deswegen war man eigentlich, obwohl das eine russische Niederlage war, relativ zurückhaltend. Nur zeigt sich jetzt im Laufe der letzten Monate, dass die Führung in Syrien jetzt alles tut, um Russland aus diesen Stützpunkten zu verdrängen. Es gab da auch schon militärische Zwischenfälle und das würde dann natürlich einen gewaltigen Einflussverlust für Russland in der Region, eben vor allem in Syrien, bedeuten.
Es gibt zynischere Einschätzungen, die sagen, die Golfstaaten nützen Russland inzwischen hauptsächlich dazu, wenn sie die Amerikaner erschrecken wollen, dass sie sagen, wir gehen stärker mit den Russen zusammen, sozusagen als Schreckensgespenst. Das hat zum Beispiel Michael Krutichin kürzlich im Gespräch mit mir gesagt. Er ist Iranologe und Energieexperte, wohlgemerkt doch sehr russlandkritisch eingestellt. Aber das ist vielleicht übertrieben, oder?
Ja, das halte ich durchaus für übertrieben. Die Golfstaaten, vor allem Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, sind durchaus eben auch von Russland in gewisser Weise abhängig, denn Russland hat es ihnen ermöglicht, in die von Wassili Astrow schon angesprochene BRICS einzutreten. Es gibt Kontakte mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Eurasischen Wirtschaftsunion. Also Russland ist auch ein Staat, der den Ländern am Persischen Golf diplomatische Perspektiven bieten kann, die in Organisationen stattfinden, die grundsätzlich gegen westliche Hegemonie, zumindest weitgehend, wenn man von Indien absieht, gerichtet sind. Und das erlaubt diesen Staaten in der Persischen Golfregion natürlich, die USA stärker unter Druck zu setzen, sozusagen den USA zu deutlich zu machen, wir können auch anders. Aber es ist schon so, dass Russland hier auch weiß, was die Intentionen der Golfmonarchien ist und Russland sich nicht übertölpeln lässt. Und die USA weiß auch, dass diese Alternative einer engeren Russland-Anbindung letztlich für die Staaten am Persischen Golf keine nachhaltige Perspektive ist und schon gar keine umfassende.
In jedem Fall ist es so, dass der wirtschaftliche Aspekt insgesamt wahrscheinlich größer geworden ist, jetzt unabhängig davon, wie sehr politisch-militärisch da Russland mitspielt. Was wir sehen, wenn ich sie ein bisschen weiter fasse, die Region, die Türkei gehört jetzt nicht direkt dazu, ist aber doch der nördliche Nachbar am Persischen Golf. Und mit der Türkei ist ja Russlands Wirtschaftskooperation wirklich stark gewachsen. Und seit dem Beginn des Ukraine-Krieges umso mehr. Ich habe nachgesehen, dass im Außenhandel nimmt die Türkei den dritten Platz ein als wichtigster russischer Außenhandelspartner nach China und nach Indien. Das ist das eine. Aber wenn wir jetzt direkt wieder auf den Persischen Golf hinsehen, so nahm man doch wahr in den vergangenen 3,5 Jahren, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ein wichtiger Platz oder beziehungsweise ein wichtiger Wirtschaftspartner für Russland wurde, sogar sehr starker Wirtschaftspartner wurden. Herr Astrow, können Sie uns hier eine Einschätzung geben?
Ja, also die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist so ein Beispiel für ein Land, das auch eine große Rolle für die für die Umgehung von westlichen Sanktionen gilt. Also zum Beispiel die Reexporte von sanktionierten und nicht sanktionierten westlichen Gütern nach Russland gelangen über Länder wie China, Hongkong, Türkei. Die Türkei haben Sie schon erwähnt, die Gussländer, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, das heißt, auf der Importseite aus der russischen Sicht spielen die Vereinigten Arabischen Emirate eine Rolle und auch was die sogenannte russische Schattenflotte betrifft, ja, weil ein Großteil der Schiffe in der sogenannten russischen Schattenflotte sind ja nicht in Russland selber ansässig.
Sondern, das heißt, die Schattenflotte, die zuständig ist für den Ölexport,
genau,
zur Umgehung der Sanktionen, des Ölembargos.
Genau, weil es gibt ja bekannte westliche Sanktionen gegen das russische Öl. Es gibt ein EU-Importembargo für russisches Öl, für Rohöl, für russische Erdölprodukte. Und dann gibt es noch dieses berühmte Preisdeckel. Ja? Also das Öl, das von Russland in die Drittländer verkauft wird, darf eigentlich nicht mehr kosten als $60 pro Barrel. Ja? Und vor kurzem hat man sogar darüber gesprochen, dieses Preisdeckel auf 45 Dollar pro Barrel zu senken, aber dazu ist es nicht gekommen, unter anderem deswegen, weil Donald Trump sich quergelegt hat. Und diese russische Schattenflotte, die sogenannte Schattenflotte, befördert russisches Öl eben unter Nichtbeachtung der westlichen Sanktionen. Ja, das heißt, eigentlich sie sind unter dem Radar der westlichen Regierungen. Und da spielen auch, wie gesagt, da spielen auch viele, viele Schiffe, die in den Drittländern ansässig sind und unter anderem auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, kurz gefasst, spielen die Vereinigten Arabischen Emirate eine bedeutende Rolle für Russland auf beiden Seiten. Auf der Exportseite und auch auf der Importseite.
Herr Mangold, Sie wollten was sagen?
Ich wollte nur noch erwähnen, die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch ganz wichtig für die russischen Reichen, die dort sehr viel Kapital aus Russland verlagert haben. Besonders Abu Dhabi ist gewissermaßen der Hit unter den Wohlhabenden in Russland. Das ist etwas, was man noch ergänzen könnte.
Aber nicht nur aus Russland verlagert, sondern auch aus Europa verlagert, da sie in Europa unter Sanktionen geraten sind, nicht?
Völlig richtig.
Das heißt, es gab hier auch tatsächlich eine große Umsiedelung, nicht? Aus Europa gingen sie dorthin, zumindest das Kapital ging hin. Interessanterweise sind auch ihre Anwaltskanzleien oder Vermögensverwalter teilweise dorthin nachgezogen, um sie direkt vor Ort bedienen zu können. Und bei den Ölhändlern ein ähnliches Bild, nicht? Herr Astroch hat es erwähnt mit der Schattenflotte, aber der gesamte oder ein wesentlicher Teil des Ölhandels wurde zum Beispiel aus der Schweiz, glaube ich, in die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert. Und dann gibt es noch einen Aspekt, Herr Astroch, dass zum Teil das russische Öl, das ja nach Indien exportiert wird, und Indien wurde ein ganz wichtiger Abnehmer russischen Öls, da war es vorher nicht und ist es inzwischen geworden, aber die Abrechnungen werden teilweise über die Vereinigten Arabischen Emirate vollzogen. Das heißt, es wird eingetauscht in die arabische Währung, also in die Währung der Arabischen Emirate und läuft dann teilweise weiter nach Russland und bleibt teilweise dort hängen. Warum ist das so?
Naja, weil, also Sie haben gesagt, Indien ist sehr wichtig geworden für russische Ölexporte. Das Problem mit Indien ist, dass es war immer sehr schwer für die russischen Ölexporteure, dann wirklich die Exporterlöse nach Russland zu transferieren. Ja, weil die indische Währung, die indische Rupie ist nicht frei konvertibel. Ja, da gibt es jede Menge Auflagen, also Kapitalverkehrskontrollen, wie das die Ökonomen bezeichnen. Und da gab es immer wieder Probleme. Es waren riesige Mengen, riesige Summen, die dann in Indien hingen und man wusste nicht so genau, was man damit machen kann. Also die indische Regierung hat zum Beispiel verlangt oder die indische Zentralbank, dass diese Gelder müssen da eigentlich in Indien investiert werden. Ja, also manche Projekte sind tatsächlich zustande gekommen. Aber was Sie angesprochen haben, diese Lösung über die Vereinigten Arabischen Emiraten, das könnte damit zusammenhängen.
Mhm. Genau. Jetzt würde ich noch gern abschließend einen Aspekt streifen, und zwar die OPEC Plus. Das haben wir bisher nicht behandelt. Das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, was Russland und den Nahen Osten betrifft. Es ist ja so, dass die OPEC, nämlich das Kartell der ölfördernden Länder, die ursprüngliche OPEC, wollte ja unter Führung von Saudi-Arabien schon in der Sowjetzeit, dass die Russen hier mitmachen, weil die Russen waren der zweitgrößte Ölproduzent, die Saudis der größte Ölproduzent. Die Amerikaner hatten damals noch keine wesentliche Rolle bei der Ölproduktion gespielt, zumindest nicht so stark wie heute. Und die Russen haben nie mitgemacht. Die Sowjets haben nicht mitgemacht und die Russen haben auch danach unter Putin nicht mitgemacht. Es hat sich erst geändert, so in etwa ab dem Jahr 2013, 2014, als die Amerikaner ganz intensiv begonnen haben, Öl aus Schiefergestein zu fördern und plötzlich auch hier einen technologischen Durchbruch geschafft haben, dass das zu einer massiven Produktionsausweitung geführt hat und natürlich auf den Ölpreis zu drücken begann. Und da war der Moment dann da, dass die Russen sich sozusagen angeschlossen haben und im Jahr 2016 mit ein paar anderen Ländern gemeinsam noch sich der OPEC angeschlossen haben und heute läuft das Ganze unter der Bezeichnung OPEC Plus. Jetzt ist es interessant, so Es war ein schwieriger Vertrauensaufbau. Das hat mir der seinerzeitige russische Energieminister selber gesagt in der Zeit. Die Hauptarbeit lag darin, dass wir hier ein Vertrauen zu den Saudis aufbauen. Denn die Saudis waren ja nicht unbedingt immer mit den Russen sehr dick. Und danach hat man gesehen, dass insgesamt diese Allianz schon gehalten hat, aber sie war auch fragil. Denn im Jahr 2020, während der Corona-Krise, haben die Saudis sind sie sich in die Haare geraten mit den Russen und haben dann auch die Saudis den Ölpreis nochmals absacken lassen. Da musste sogar Donald Trump vermitteln. Wovon zeugt das? Ist das Ganze doch insgesamt stabil? Also ich frage sehr wohl Sie, Herr Astorf, als auch Sie, Herrn Mangott, wie stabil ist diese Beziehung zwischen Russland und den Saudis auch innerhalb der OPEC Plus, dass man hier gemeinsam am Ölmarkt sozusagen an einem Strang zieht?
Naja, es ist, wie soll ich sagen, also diese Beziehungen zwischen, also speziell zwischen Russland und Saudi-Arabien im Rahmen von OPEC Plus waren nie, sagen wir so, wolkenlos. Ja, weil es gab, also Sie haben richtig gesagt, es gab Phasen, wo man durchaus kooperiert hat. Ja, also kooperiert, das heißt praktisch Output-Mengen koordiniert, ja, beziehungsweise gedrosselt. Aber es gab auch Phasen, wo es auch praktisch einen Krieg gab, also einen wirtschaftlichen Krieg, also einen Preiskrieg. Das heißt, beide Seiten haben versucht, dann möglichst mehr Öl an den Markt zu bringen, zu pumpen. Zum Beispiel, das haben wir gesehen in den ersten Monaten vom Covid-Lockdown im Frühling 2020. Das haben wir gesehen. Ja, es gab damals keine Koordination. Ganz im Gegenteil. Und das hat dazu geführt, dass die Ölpreise zum Teil sogar negativ geworden sind.
Zum ersten Mal in der Geschichte.
Zum ersten Mal, genau, zum ersten Mal. Das heißt, ich würde diese Stabilität von diesem Bündnis würde ich vielleicht nicht überbewerten. Ja? Also da sind so verschiedene Lagen, also die Situation ändert sich. Zum Beispiel momentan ist es so, dass die Koordination im Rahmen von OPEC Plus wird vor allem dadurch bedingt, dass man versucht, die US-amerikanischen Produzenten, also den US-amerikanischen Produzenten, das Leben schwer zu machen. Ja. Aber die Situation kann sich ändern, ja, und da kommen wahrscheinlich, und da, dann ist es vorstellbar, dass auch die Differenzen in dem Ansatz zwischen speziell zwischen Russland und Saudi-Arabien wieder an die Oberfläche kommen. Das heißt, es kann sich alles ändern, ja. Und ich möchte vielleicht noch betonen, Sie haben gesagt, also dadurch, dass Russland dem OPEC sich angeschlossen hat, mehr oder weniger, ist es zu OPEC Plus geworden. Es sind nicht nur Russland, es gibt auch ein paar andere Länder, unter anderem auch zum Beispiel Kasachstan. Ja? Das heißt, OPEC Plus, das ist nicht nur OPEC Plus Russland, es sind noch etliche Länder dabei.
Insgesamt 24, wenn ich richtig sehe. Sie, Herr Margot, wollten auch was dazu sagen?
Ich wollte sagen, diese Energiezusammenarbeit ist sicherlich der tragende Pfeiler in den Beziehungen zwischen Russland und Saudi-Arabien. Ein Pfeiler, wie Sie beide schon gesagt haben, der aber nicht fest gemauert ist, sondern durchaus auch Abbröckelungserscheinungen zeigt. Auf der anderen Seite, nachdem dieser Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland erwähnt wurde, möchte ich auch sagen, nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, beziehungsweise korrekt formuliert, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Joe Biden, der damalige US-Präsident, den saudi-arabischen de facto Herrscher Mohammed bin Salman gedrängt, die Ölproduktion massiv auszuweiten, um damit den Preis sinken zu lassen und damit Russland zu schaden. Und das hat Mohammed bin Salman damals nicht gemacht, sehr zum Ärger von Joseph Biden. Und das hatte einerseits den Grund darin, dass man dokumentieren wollte, zeigen wollte, dass man sozusagen nicht unter der hegemonialen Führung der USA steht. Und zum anderen war es auch ein Ausdruck des Wunsches von Mohammed bin Salman, seine außenpolitischen Beziehungen zu diversifizieren. Und da hat man in Russland einen wichtigen Partner für diese Diversifizierung gesehen. Das ist etwas, was als zweiter kleinerer Pfeiler in den bilateralen Beziehungen Russland-Saudi-Arabien auch eine Rolle spielt.
Das heißt, die Amerikaner hatten damals das Szenario wohl verfolgt, dass es Ende der 80er Jahre gab, dass man mit einem Verfall des Ölpreises tatsächlich die russische Wirtschaft unterminiert und richtig zum Wanken bringt, oder?
Durchaus, ja. Das war ein Ziel damals. Und gerade weil Saudi-Arabien auch militärische Zusammenarbeit mit den USA intensivieren wollte, war sich Biden ziemlich sicher, dass er mit seinem Anliegen bei Mohammed bin Salman auf offene Ohren stoßen würde, ist aber nicht so gewesen. Das hing auch damit zusammen, das mag man vielleicht auch noch erwähnen, dass die USA stillgeblieben sind, als der Iran 2019 saudische Ölanlagen massiv getroffen und teilweise zerstört hat. Da sind die USA tatenlos geblieben unter Trump 1. Und das wirkte 2022 sicherlich auch noch nach, warum man diesem amerikanischen Wunsch nach Erhöhung der Ölproduktion nicht stattgegeben hat.
Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen, was die OPEC betrifft. Russland und die Saudis sind dort ja führend als die größten Ölproduzenten und dennoch sind sie irgendwie nicht gleichwertig, weil sie natürlich auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Die Saudis können binnen kurzer Zeit massiv die Produktion ausweiten, was in Russland etwas schwieriger ist, weil auch die Öllagerstätten, die jetzt zum Teil ja schon sehr versiegt sind und die Erschließung neuer Lagerstätten natürlich teuer ist und beziehungsweise auch durch die Sanktionen zum Teil behindert ist, was den Technologietransfer betrifft. Und was noch dazu kommt, was wenig bekannt ist, dass in Russland die Ölfirmen, dass es mehrere Ölfirmen gibt und teilweise davon einige ja privat sind. Das heißt, die Koordination innerhalb von Russland ist hier schwieriger, was die Drosselung der Produktion betrifft. Und in Saudi-Arabien ist es ein Konzern und der ist staatlich, wo das sofort sozusagen umgesetzt werden kann. Aber das ist ein Detail, das ich hinzufüge. Wir sind ans Ende unseres Podcasts gekommen. Ich möchte eine Frage noch an Sie, Herr Mangold, stellen. Wenn wir uns das sozusagen das Big Game im Nahen Osten am Persischen Golf ansehen, was die Einflussnahme durch die Großmächte betrifft, was wir zum Teil abgehandelt haben. Welche Kräfte sollen wir im Blick behalten für die nächste Zeit? Was zeichnet sich ab oder ist es ein bisschen zu vermessen, wenn man sagt, wie wird es in 10 Jahren dort aussehen?
Ich glaube, eine ganz wichtige Achse, die bröckeln könnte, die man beobachten muss, sind die russisch-israelischen Beziehungen, die lange Zeit sehr, sehr gut waren, aber sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert haben. Und das hing auch damit zusammen, diese Verschlechterung, dass die russische Regierung eine sehr stark pro-palästinensische Haltung eingenommen hat, vor allem nach der israelischen Reaktion auf das Terrormassaker vom 7. Oktober 2023. Und ob es hier zu einer weiteren Verschlechterung kommt, ist sicherlich ganz, ganz wichtig, denn im Rahmen dieser Verschlechterung hat Israel auch schon einige Sanktionen des Westens gegen Russland mitgetragen. Eine Vollübernahme westlicher Sanktionen würde Russland sicherlich treffen und eine Verschlechterung dieser Beziehungen würde dann auch innenpolitische Konsequenzen haben, zumal wir in Israel eine große, starke russischsprachige Community haben. Also das, glaube ich, ist eine wichtige Achse, die wir beobachten müssen. Und dann ist natürlich die ganz große grundsätzliche Frage ist, ist dieses neuerliche Engagement der USA im Nahen Osten jetzt im Krieg gegen den Iran etwas Dauerhaftes oder geht die Bewegung weiter, die eigentlich unter Obama schon sehr massiv vorangetrieben wurde, dass man sich aus der Region des Persischen Golfes und aus dem gesamten Nahen Osten ein Stück weit, vielleicht ein großes Stück weit zurückziehen wollte, weil die außenpolitische Überzeugung war und auch unter Trump 2 ist, dass die USA sich konzentrieren müssen auf ihren eigentlichen Rivalen in diesem Jahrhundert, nämlich China, und dass der das Engagement in Europa und im Nahen Osten nicht mehr dieses Gewicht hatte wie in den letzten 80 Jahren.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge unseres Podcasts zur russischen Wirtschaft angelangt. Wir verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in der russischen Wirtschaft oder rund um sie widmen werden. Ihnen, Herr Mangold, danke dafür, dass Sie aus Innsbruck bei uns dabei waren.
Danke fürs dabei sein können.
Und danke Ihnen, Herr Astroff, wie immer.
Bitte gern.
Danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren. Wir hören uns in 2 Wochen.